ein Wort Jesu lesen aus der Bergpredigt. Matthäus Evangelium Kapitel 5. Matthäus Evangelium Kapitel 5 und hier den Vers 7. Da sagt Jesus: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Beim Durchlesen der Seligpreisungen kann man tatsächlich so eine Art Stufenleiter feststellen, wo man so Stufe für Stufe Jesus immer näher kommt. Jesus verfolgt sozusagen in dieser Seligpreisung tatsächlich eine bestimmte Linie. Und zwar, wenn wir anfangen bei Vers 3, die erste Seligpreisung, die da lautet: Selig sind die, die da geistlich arm sind, ihrer ist das Himmelreich. Ist also glücklich, mit anderen Worten, der Mensch, der sich vor Gott in geistlichen Dingen nicht reich, sondern eher arm und bedürftig fühlt. Und der sozusagen das Verlangen hat, von Gott noch mehr zu bekommen. Also Gottes Gnade noch mehr ausreichender zu bekommen. Oder im Vers 4 der nächsten Seligpreisung, wo es heißt: Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ich glaube, dass hier in diesem Vers auch nicht nur das körperliche Leid oder seelische Leid in erster Linie angesprochen ist, sondern dass hier der Mensch glücklich gepriesen wird, der erkennt, dass er sozusagen ein Sünder ist vor Gott und dass ihm das wehtut und dass er zu Gott kommt und um Vergebung bittet und dass er erkennt, um seiner Sünden willen musste, also um unserer Sünden willen, musste Jesus leiden, damit wir wieder Vergebung unserer Schuld haben. Oder im Vers 5, wo wir dann die nächste Seligpreisung haben: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das Reich Gottes werden nicht die besitzen, die gewalttätig sind oder die sich selber immer nur durchsetzen, ihr eigenes Ego durchsetzen, sondern die sanftmütig sind. Und die Sanftmut ist ja ein Teil auch der Geistesfrucht. Also die sanftmütig sein können wie Jesus. Die werden auch das Reich Gottes besitzen. Die nächste Seligpreisung im Vers 6 heißt ja: Selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das heißt mit anderen Worten auch, hier geht es um diese Gerechtigkeit, von der wir jetzt auch im Römerbrief immer wiederum lesen und studieren. Nicht? Also die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir aber nicht selbst haben, sondern die uns von Gott geschenkt, die wir uns von Gott schenken lassen müssen. Und dann werden wir auch vor Gott bestehen können, mit der Gerechtigkeit Jesu Christi, mit dieser Gottesgerechtigkeit. Und hier im Vers 7 haben wir heute gelesen, und hier spricht Jesus einen weiteren Punkt der Heiligung an. Obwohl, wenn wir jetzt also uns die Selig, beziehungsweise wenn wir uns die Geistesfrucht vorstellen, wie sie uns der Apostel Paulus überliefert im Galaterbrief, dort kommt dieser Begriff Barmherzigkeit nicht vor. Aber es ist an und für sich ganz logisch, dass Barmherzigkeit einfach auch ein wichtiger Charakter, eine wichtige Charaktereigenschaft Gottes ist. Und zwar in der Bibel wird das immer wiederum beschrieben. Die Barmherzigkeit gehört zu Gott dazu. Gott sei Dank ist Gott barmherzig und gnädig, denn sonst könnte er nicht auch unser Retter, unser Erlöser sein. Ich denke an einen Vers im zweiten Buch Mose, zweites Buch Mose, Kapitel 34, dort wo Mose erleben darf und erfahren darf die Barmherzigkeit Gottes. 2. Mose, Kapitel 34, die Verse 5 und 6. Da heißt es: Da kam der Herr hernieder in einer Wolke Und Mose trat er selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Also hier ganz deutlich ein Vers, der zeigt den wahren Charakter Gottes. Der Gott der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hat ja etwas mit Mitleid zu tun. Mitleid haben mit jemandem, der in Schwierigkeiten kommt oder der in Bedrängnis ist. Mitleid haben, Erbarmen, Anteil nehmen, das steckt eigentlich in der Barmherzigkeit drinnen. Und alle diese Begriffe treffen auf Gott natürlich vollkommen zu. Und zwar diese Eigenschaft Gottes wurde aber erst wirklich sichtbar, deutlich sichtbar nach dem Sündenfall. Vorher war diese Barmherzigkeit Gottes nicht notwendig, denn Gott ist der Gott der Liebe, der für seine Geschöpfe sorgt. Und aber nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist, da wird jetzt erst die Barmherzigkeit Gottes sichtbar. Wenn wir ganz in den Anfang unserer Bibel gehen, erstes Buch Mose, Kapitel 2, da wird ja klar gezeigt, dass Gott unseren ersten Menschenpaar ein Gebot gegeben hat. 1. Mose, Kapitel 2, ein sehr klares Gebot. 1. Mose, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17 lese ich. Da heißt es: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Wie gesagt, eine sehr klare Anweisung, die Gott hier unserem ersten Menschenpaar gegeben hat. Und Adam und Eva, sie hatten ein wirklich klares, unbelastetes Gedächtnis. Sie hatten einen Verstand, der unserem Gedächtnis, unserem Verstand vielleicht bei Weitem übersteigt. Ja, sie waren ja auch nicht belastet von verschiedenen Terminen und wie wir sind, also in der Hektik in dieser Gesellschaft heute, da ist man oft überlastet durch verschiedene Dinge. Unser Verstand ist sozusagen beeinträchtigt durch viele verschiedene Einflüsse, die es da gibt. Nicht also die Hektik, die da ist, am Arbeitsplatz, in unserer Umgebung. Aber unser erstes Menschenpaar, Adam und Eva, im Paradies, unbelastet, in einer vollkommenen Umgebung, da war auch ihr Verstand, auch ihr Gedächtnis nicht abgelenkt von allen möglichen Dingen. Also, mir selber würde es heute wahrscheinlich so gehen, wenn es darum ginge, ja, von welchem Baum sollten wir jetzt nicht essen, ich hätte mir vielleicht dann da oder dort die Frage stellen müssen, ja, welcher Baum ist das jetzt? Ist es der rechte oder der linke? Ja, von welcher Seite haben wir damals diese Bäume betrachtet und hat Gott gesagt, ja, den einen Baum, von dem darfst du essen, von dem anderen darfst du nicht essen? Ich wäre mir wahrscheinlich da oder dort unsicher gewesen. Aber Adam und Eva, sie wussten ganz genau, von welchem Baum gesprochen hat. Das geht ja im nächsten Kapitel ganz deutlich hervor. Und zwar da, wo der Sündenfall beschrieben ist. Im Kapitel 3, ich lese die ersten drei Verse. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass sie nicht sterbt. Interessant ist für mich auch diese Bemerkung, dass die Eva ganz genau, sie wusste ganz genau, was Gott gesagt hat über diesen bestimmten Baum. Rührt sogar noch die Hinzufügung, rührt sie auch nicht an. Obwohl da im zweiten Kapitel vom Anrühren gar nicht die Rede ist. Aber das zeigt eigentlich, dass Gott wahrscheinlich mit Adam und Eva immer wieder über diesen besonderen Baum gesprochen hat, über dieses Gebot gesprochen hat. Und auch informiert war über den Versucher, der womöglich an sie herantreten wird, um sie zu versuchen. Und sie sollten das ganz, ganz genau wissen. Und sie wusste, na, das ist der verbotene Baum, von dem wir nicht essen dürfen. Wenn jetzt Gott nur Gerechtigkeit, wenn Gott nur Ordnung, ja, nur Rache gewesen wäre, dann hätte er hier, nachdem sich der Mensch vergriffen hat an dieser verbotenen Frucht, er hätte sofort durchgreifen müssen und hart durchgreifen müssen. Gott hat zwar sofort reagiert, aber interessanterweise, seine Reaktion war von Barmherzigkeit geleitet. Das lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Gleich nachdem sozusagen der Mensch hier sich vergriffen hat an der verbotenen Frucht und letzten Endes sein Vertrauen zu Gott verloren hat. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, wo jetzt Gott mit den Menschen Kontakt aufgenommen hat und ihnen eine Verheißung gegeben hat. Es wird auch sozusagen das erste Evangelium genannt in der Bibel, hier der Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist von einem die Rede, der kommen wird, ein Nachkomme Evas, der dann den Kampf gegen das Böse, gegen den Bösen aufnehmen wird und sozusagen den Bösen vernichten wird, um sozusagen den Weg wieder frei zu machen ins Paradies. Eine wunderbare Verheißung, die gleich nach dem Sündenfall dem Menschen gegeben worden ist. Und hier lesen wir tatsächlich von dieser Barmherzigkeit Gottes heraus. Es ist zwar das Wort Barmherzigkeit wird hier nicht erwähnt, aber Gott, der den Menschen wieder Hoffnung gibt. Gott musste zwar sozusagen für ihre Strafe, für ihr Vergehen, musste eine Strafe verhängen. Diese Strafe musste ausgesprochen werden. Aber interessant, Gott, er war selbst bereit, diese Strafe zu tragen. Der Sohn Gottes, der gekommen ist und der bereit war, unsere Strafe auf sich zu nehmen und für sie zu sterben. In der Gestalt Jesu wurde ja diese Barmherzigkeit Gottes dann der ganzen Welt sichtbar. Auch das Versperren des Weges zum Lebensbaum ist kein Akt der Strafe oder des Zornes Gottes, sondern ist auch Barmherzigkeit. Ich lese hier im dritten Kapitel, 1. Buch Mose, Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Hier wird das ja berichtet, dieses Versperren des Weges zum Lebensbaum, zum zweiten Baum, von dem sie ja essen durften. Aber jetzt, nach dem Sündenfall, wurde dieser Weg versperrt. Und Gott, der Herr, sprach, sieh, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Hier wird auch begründet, warum sollte jetzt der Mensch keinen Zutritt mehr zum Baum des Lebens haben. Tatsächlich, ein ewiges Leben in Sünde, mit den Folgen der Sünde, wäre eine Katastrophe gewesen. Dass sozusagen sich die Sünde verewigt, das wäre eine wirkliche Katastrophe gewesen. Eine Plage für den Menschen und nicht nur für den Menschen, sondern für das ganze Universum. Die Psalmschreiber, die besingen immer wiederum an vielen Stellen die Barmherzigkeit Gottes. Ich habe nur einen Psalm ausgewählt, der das besonders schön zum Ausdruck bringt, Psalm 103. Ein sehr bekannter Psalm, Psalm 103. Da lese ich nach der Lutherbibel einen Psalm Davids. Ab Vers 1 lese ich: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr straft Gerechtigkeit, erschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, die ihn fürchten. So ferne der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wunderschöne Worte, die hier zum Ausdruck bringen den Charakter Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes. Wir verdanken wirklich der Barmherzigkeit Gottes, der Güte Gottes, ja alles Gute und viel Gutes. Unser Leben, wir verdanken es Gott. Die Vergebung, ich meine, die Erlösung, von der wir jetzt gerade in der Lektion immer wiederum sprechen. Wir verdanken sie der Barmherzigkeit Gottes, der Gnade Gottes. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben, ein neues Paradies, diese Hoffnung verdanken wir Gott, verdanken wir der Barmherzigkeit Gottes, der Gnade Gottes. Und als Jesus hier auf Erden war, berichteten uns auch die Evangelium immer wiederum an verschiedenen Stellen, sprechen sie von der Barmherzigkeit und von dem Mitgefühl Jesu. Matthäus Evangelium 9 schlage ich auf. Matthäus Evangelium Kapitel 9. Da lese ich die Verse 35 und 36. Da wird berichtet: Und als er, also Jesus, das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Eine wunderbare Stelle hier, die zeigt, wie barmherzig, wie gnädig er war. Vers 35 lese ich jetzt. Und Jesus ging ringsum in die Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Warum? Weil er sich ihrer erbarmte. Weil Jesus Barmherzigkeit erwiesen hat an all diese Menschen, die er gesehen hat. Und er wusste ja, der vom Himmel gekommen ist, der die Sündlosigkeit kennt, wie schlimm es ist, die Folgen der Sünden zu tragen oder tragen zu müssen. In Kapitel 14, Matthäus Evangelium Kapitel 14, Vers 14, ein ähnlicher Text hier, wo es heißt: Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Immer wieder können wir in den Evangelien lesen, wie Jesus Anteil genommen hat an dem Leid auch der Menschen, an den Krankheiten, an der Armut und so weiter. Und wie Jesus hier mit den Menschen umgegangen ist, wie er sich ihrer erbarmt hat. Auch in seinen Predigten hat Jesus immer wiederum die Barmherzigkeit und das Mitleid anklingen lassen. Das Mitleid mit dem Nächsten. Ganz besonders kommt das auch zum Tragen in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Lukas Evangelium Kapitel 15. Nicht also, wir kennen dieses Gleichnis sehr gut. Der verlorene Sohn, der von zu Hause weggegangen ist, dem es zu Hause nicht mehr gefallen hat und dann in der Fremde sozusagen in Schwierigkeiten gekommen ist, alles verloren hat, sein Hab und Gut, alles, was er mitgenommen hat, verloren hat. Und dann landet er bei den Schweinen. So wird hier dieses Gleichnis berichtet. Und dann im Lukas Evangelium Kapitel 15, Vers 20 lese ich, als er sich aufgemacht hat und wieder nach Haus gegangen ist zu seinem Vater, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also mit so herzlichen Worten wird das hier geschildert. Der Vater, der hier erlebt, sein verlorener Sohn, kommt zurück. In Lumpen gekleidet. Vielleicht hat er noch nach den Schweinen gestunken, nicht, die er ja gehütet hat. Aber der Vater, er läuft ihm entgegen und er umarmt ihn. Er nimmt ihn wieder auf als seinen Sohn. Hier wird eigentlich in diesem Gleichnis Gottes Mitleid mit dem reumütigen Sünder dargestellt. Gott, der uns mit offenen Armen, mit den offenen Armen eines geliebten Vaters uns entgegenläuft und uns wieder als seine Kinder in die Arme schließt. Schöner kann man es nicht ausdrücken. Gott ist es, der barmherzig ist und der nur wartet, dass wir einsehen und zurückkommen. Die Vergangenheit spielt bei Gott gar keine Rolle. Wichtig ist für Gott unsere Einsicht und der Wille, umzukehren. In Sprüche Kapitel 28 wird das ja gezeigt, was Gott eigentlich erwartet von uns. Sprüche Kapitel 28, Vers 13. Da heißt es: Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Hier ist wieder von der Barmherzigkeit die Rede, von der wir heute ja sprechen, diese Barmherzigkeit Gottes. Und das, was hier in Sprüche Kapitel 28, Vers 13 gefordert wird, das hat ja der verlorene Sohn erfüllt. Er erkannte seine Verlorenheit und er kehrte um. Und er bekannte seinem Vater seine Fehler, dass er falsch gehandelt hat. Und er erlebt beim Vater Barmherzigkeit. Er erlebt sozusagen die Liebe seines Vaters, der ihn wieder mit offenen Armen aufnimmt. Ein weiteres Gleichnis von Jesus ist ja dieses Gleichnis, wo auch von der Barmherzigkeit gesprochen wird, und zwar das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. In Lukas Kapitel 10 wird ja uns diese Geschichte oder beziehungsweise dieses Gleichnis berichtet. Und zwar, wenn ich hier aufschlage, Lukas Kapitel 10, wir kennen dieses Gleichnis sehr gut, Lukas Evangelium Kapitel 10, ich lese ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf und versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinaufzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silberstücke heraus, gab ihm den Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Ausländer, der von den Juden verachtet wurde, eben der Samariter. Die Samariter, die ja bei den Juden nicht angesehen waren. Man erzählt sich ja die Geschichte, dass an und für sich ein Samariter, wenn der des Weges gegangen ist und wenn sich da die Wege mit einem Juden gekreuzt haben, hat der Jude erwartet, dass der Samariter vom Weg hinuntergeht, also ausweicht, um den Juden da den Weg freizugeben, damit er ungehindert da vorbeigehen kann, und dass der Jude sozusagen seine Verachtung dem Samariter gezeigt hat, indem er vor ihm ausgespuckt hat. Mit so einem Ausländer, mit so einem Heiden will er nichts zu tun haben. Ein Samariter, der Schweine züchtet oder Schweine isst, so unreine Tiere. Eben, aber gerade dieser verachtete Samariter, er wusste, was er diesem in Not geratenen zu tun hat, was er ihm schuldig ist, indem er ihm hilft. Und interessant, dass auch der Schriftgelehrte erkannte, nachdem Jesus dann ja fragt, ja, wer hat wohl das Richtige getan? Wenn ich jetzt da lese, ab Vers 36, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da spricht Jesus zu ihm, so geh hin und tue das Gleiche. Interessant in dieser Begebenheit, dieser Schriftgelehrte erkannte, der Samariter, der hat richtig gehandelt, der hat das Richtige getan. Aber ihm kommt das Wort Samariter nicht über die Lippen. Er sagt nur, ja, der eben das Gute getan hat. Also ihm war das Wort Samariter, das ist ihm gar nicht über die Lippen gekommen. Jesus will uns damit auch zeigen, dass wir Augen haben sollten für das Leid, für die Not unserer Mitmenschen. Ich meine, wir sehen ja jetzt in den Medien ständig die Bilder von Pakistan oder von anderen Ländern, wo es schreckliche Katastrophen gibt. Und ADRA berichtet immer wiederum davon und bittet auch um unsere Hilfe hier, damit in dieser Not diesen Menschen auch geholfen werden kann. Verschließen wir unsere Augen nicht vor der Not, die es da in dieser Welt gibt. Die Not, die es da gibt, wo Mitmenschen in arge Bedrängnis gekommen sind. Und nachdem wir Jesus folgen wollen, nicht nur im Gehorsam den Geboten gegenüber, sondern auch im Mitleid für unsere Mitmenschen. Und Jesus erwartet von uns auch Barmherzigkeit. Sagt ja, wir sollten barmherzig sein. Und den Barmherzigen wird auch Barmherzigkeit versprochen. Barmherzigkeit, was die materielle Not betrifft, aber auch Barmherzigkeit, was die Fehler unserer Mitmenschen betrifft. Das ist oft schwerer, damit umzugehen. Nicht, wenn sich jemand, wenn mich jemand schief angeschaut hat oder beziehungsweise mir Unrecht getan hat. Auch so einem Menschen barmherzig zu begegnen und ihm die Fehler zu vergeben. Beides ist für die Heiligung, für die Nachfolge Jesu notwendig und wichtig und mit der Hilfe Gottes auch möglich. Dadurch können auch die Nachfolger Jesu dem Charakter Gottes ähnlicher werden. Petrus beschreibt in seinem Brief sozusagen, den er an die Gemeinden schickt, wie das eigentlich praktisch ausschauen soll. Im 1. Petrusbrief lese ich, 1. Petrusbrief, Kapitel 3, ich lese hier ab Vers 8. Da fasst er zusammen und sagt, endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Also er fasst hier zusammen, das gehört alles zu Barmherzigkeit zusammen. All diese Eigenschaften, sie hängen eng zusammen und gehören eigentlich zur Familie Gottes. Barmherzig den Mitmenschen, den Mitgeschwistern, eben dem Nächsten, der mir am nächsten ist, beziehungsweise auch mit denen ich irgendwie in Kontakt komme. Das eben zu praktizieren, mit der Hilfe Gottes. Das ist eigentlich, ja, dann bin ich ein wirklicher Nachfolger Jesu. Dann bin ich Tatzeuge, nicht nur Zeuge, was da vor 2000 Jahren geschehen ist, indem ich das bezeuge oder meinen Glauben an Jesus bezeuge, sondern wenn ich hier helfend mit eingreife, wenn ich da Not sehe. Gleichgesinnt meint ja nicht gleichförmig. Also, dass wir alle sozusagen den gleichen Haarschnitt brauchen oder mit der gleichen Uniform gehen oder uns in verschiedenen Dingen ganz gleichförmig wie Soldaten eben gleichförmig verhalten. Mitleidig bedeutet eigentlich ja mitfreuen und mitweinen können mit dem anderen. Eben herzliche Anteilnahme, wie es unter Brüdern, unter Schwestern ja sein soll. Und dann, wenn ich hier weiterlese, dann beschreibt der Apostel Paulus, wie das praktisch aussehen soll. Ich lese hier ab Vers 9 weiter. Vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses reden, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen, und so weiter. Ich glaube, dass hier der Apostel Petrus zusammenfasst, was das bedeutet, mit dem anderen mitzufühlen, mitleidig zu sein oder zusammenzustehen. Und ich könnte dann weiterlesen noch, wo es dann heißt, denn er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf die Gebete des Angesicht des Herrn, aber steht wieder die, die Böses tun. Also er zitiert hier aus dem Psalmen. Hier in diesen Versen wird eigentlich beschrieben, wie Barmherzigkeit, wie Mitleid haben mit dem Nächsten praktisch aussieht. Mit anderen Worten gesagt, halte deine Gefühle unter Kontrolle. Kontrolliere auch sogar deine Zunge. Da tun wir uns vielleicht am schwersten, weil scheinbar die Zunge also sehr locker sitzt im Mund. Und es kommen uns sehr leicht oft irgendwelche Bemerkungen über die Lippen oder beziehungsweise durch unsere Zunge ausgesprochen, die aber den anderen vielleicht verletzen und treffen. Und ich meine unter Umständen, ja, das habe ich immer mal sagen müssen. Vielleicht erwischen wir uns immer wiederum dabei. Aber hier spricht die Bibel eigentlich das Übel an. Gerade der Petrus sagt ja, das ist ein kleines Übel, diese Zunge. Nicht? Also mit dem wir manches anrichten können. Aber diese besondere Verheißung, die Jesus in der Bergpredigt gibt, die lautet ja, die Barmherzigen, also die barmherzig umgehen können mit ihren Mitmenschen, die werden auch Barmherzigkeit empfangen. Das ist eine besondere Verheißung. Und das gilt nicht nur für die Zukunft, für das Reich Gottes, sondern auch für diese Erde, für unsere Welt. Nicht? Also auch das Sprichwort sagt ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Tatsächlich, wenn ich mit meinem Nachbarn gut umgehe und friedlich umgehe und liebevoll umgehe, so wird das auch ein Echo finden. Aber es gilt nicht automatisch. Zum Beispiel Jesus und die Aposteln, sie haben Barmherzigkeit geübt an ihren Mitmenschen. Und was haben sie oft geerntet? Sie mussten oft Hass, sie mussten Gefängnis, ja sogar den Tod in Kauf nehmen. Aber deshalb gilt diese Verheißung doch. Gott ist uns barmherzig. Gott schenkt uns Vergebung. Gott bietet uns die Erlösung an. Er bietet uns das ewige Leben an. Und gibt es eine größere Barmherzigkeit? Und vielleicht war das auch die Kraft für die Märtyrer, die sozusagen sogar ihr Leben des Glaubens willen opfern mussten. Aber die von dieser Barmherzigkeit Gottes, von der Liebe Gottes erfüllt waren und ihre Hoffnung auf die Zukunft gesetzt haben und gesagt haben, Gott, er steht zu seinem Wort. Wenn ich auch hier mein Leben abschließen muss oder hier Schlimmes ertragen muss um des Glaubens willen, aber Gott, er wird mir vergelten, weil ich ihn liebe, weil ich ihm nachfolge. Und Gott wird mir geben, was ich brauche, eben das ewige Leben, die Vergebung. Der liebe Gott schenke uns Gnade, dass wir barmherzig sein können. Die Barmherzigkeit, mit der dürfen wir immer rechnen. Und deshalb wollen auch wir uns üben in Gnade und Barmherzigkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Und das wird großen Frieden bringen in unseren Familien und auch in unserer Gemeinde. Der Herr helfe uns dabei. Amen.